Elkana stellt seine Familie und sich vor. Ein ganz sympathischer Mensch, wahrscheinlich ein Beziehungstyp, ein Sensibler, der gerne dann auch erzählt und redet, wie er jedes Jahr zum Tempel geht mit seiner Familie. Und dann steht da auf der einen Seite die und auf der anderen Seite die, und wie er so beim Reden ist, geht es hinter seinem Rücken los.
Wie ist das eigentlich so, wenn man gar nichts hat, wofür man danken kann? Also mich würde es ja schon belasten, wenn ich erleben müsste, dass Gott mich ganz vergessen hat. Wenn ich nicht mal fähig wäre, Kinder zu bekommen. Oder, Hannah, was meinst du? Willst du denn nicht bei deinem Frauenarzt wechseln? Du, ich mein's ja nur gut mit dir. Du willst doch nicht dein ganzes Leben lang eine wertlose Frau sein, oder? Wer wird dich besuchen, wenn du alt bist? Wen übernimmt Elkanas Hof? Ach, zum Glück bin ich da, sonst würde Elkanas Geschlecht ja vollkommen untergehen.
So umschreibt das Musical Samuel, was im Bibeltext ausgedrückt ist mit: Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte.
Da schlägt der Bibeltext dem Fass doch den Boden aus.
Gott hat deinen Leib verschlossen. Gott hat. Hat er? Wirklich? Wer sagt das? Mobbing ist schlimm. Vor allem wohl gerade durch die sozialen Netzwerke. Dadurch, dass alle alles mit Bild überall hinschicken können. Betroffene Kinder müssen manchmal die Schule wechseln, müssen zu Psychotherapeuten. Wenn ich solche Geschichten höre, finde ich immer, das hat etwas von Gnadenlosigkeit. Und es gibt oft kein Entkommen. Für die Hannah gibt es kein Entkommen, kein wirkliches Fliehen. Sie erlebt Mobbing in der engsten Keimzelle der Familie, in der Ehe. Zwei Frauen, die unterschiedlich hier nicht sein könnten. Aber wohin hätte sie denn gehen sollen? Wer wäre sie denn gewesen der damaligen Zeit? Dinge, die das Leben belasten. Es gibt wohl niemanden unter uns, der das nicht kennt. Die Frage ist, finde ich, immer wieder neu, wie reagierst du? Und ich finde mittendrin, die gute Nachricht ist, die Entscheidung liegt bei dir. Manchmal spüren wir das ja gar nicht. Gell? Manchmal denken wir, es geht ja einfach nur noch die Bach runter. Aber die Entscheidung liegt bei dir, was du tust. Es liegt bei dir zu entscheiden, welcher Stimme in dir du die Priorität gibst. Welche Stimme darf deine Situation, in der du steckst, interpretieren? Die zu sagen, ach komm, geht eh alles runter, wer fragt schon nach mir? Ach ja. Oder, oh, der gebe ich's. Oh, das nächste Mal, das lasse ich ihr nicht durchgehen. Nicht wahr? Du kannst dich weiter um dich selbst drehen und dich selbst bemitleiden. Und es ist ganz bestimmt schlimm, das hat ja auch niemand auszureden. Das ist keine Frage. Aber wenn du dich weiter um dich selbst drehst und dich den dunklen Riesen anvertraust, den Träumen, der Wut, der Verbitterung oder dem am liebsten sich gehen lassen, am liebsten nicht mehr da wäre, den dunklen Riesen anvertraust, dann werden sie dich mit sich in den Strudel reißen. Dann geht's die Bach runter. Mit dir oder mit dem anderen. Und der Weg, der führt nach unten. Mir haben gute Schwimmer erzählt, wenn du in einen Strudel kommst, dann lass dich runterziehen, denn unten kannst du bequem aussteigen. Das mag für so richtig sportliche, fitte Typen passen. Aber dann lässt du dich ja aus einer Position der Willensstärke runterziehen. Dann hast du praktisch die Sache im Griff, kannst es einordnen, weißt, wie das geht. Dann ist es aber eine Position der Willensstärke und nicht der Schwäche oder im Erstarren vor den dunklen Riesen. Wenn wir die dunklen Riesen dich leiten, dann bist du in der Gefahr, dass du in die Depression rutschst, dass du dich isolierst, vielleicht zur Flasche greifst oder zu Tabletten, dass du denkst, ach komm, Gesundheit hin oder her, wann es mich nicht mehr gibt, das ist kein Fehler. Das ist ohnehin gegessen. Da fragt kein Mensch mehr. Oder dass du bitter wirst oder aggressiv auf der anderen Seite. Nicht zu reden davon, dass das natürlich auch deine Ehe und Familie belastet. Aber du kannst es auf der anderen Seite auch machen wie die Hanna. Naja, die Hanna ist keine Heldin. Wie kann sie auch aus so einer Situation heraus? Sie ist kein Siegertyp und sie ist auch nicht einfach die Frohnatur, die alles einfach so locker hinkriegt und aus dem Ärmel schüttelt. Und sie ist auch kein Münchhausen, der sich einfach selbst aus dem Dreck zieht. Und es ist auch nicht die Disziplin letztlich, die sie in ihrem Leben vielleicht lernen musste. Aus dem frommen Elternhaus. Sie musste schon immer funktionieren und das war immer sonnenklar. Und es hat auch immer irgendwie funktioniert. Sie musste sich wieder neu aufraffen und kämpfen, um das Rad weiterzudrehen. Aber diese Disziplin rettet nicht. Denn irgendwann bist du damit auch am Ende. Und diese Disziplin rettet die Hanna nicht, denn sonst wäre sie am Ende nicht da, wo wir sie später sehen. Denn das, was sie rettet, hat sie nicht von sich selbst. Da hilft eben kein Kopf hoch und die Erde dreht sich weiter. Du wirst es sehen, morgen ist ein neuer Tag und die Sonne geht auf und wieder unter. Wenn deine Seele, dein Herz, alles hier am Boden sitzt, dann hilft kein Ratschlag und dann hilft kein Rezept. Nicht wirklich. Wie entgeht die Hanna dem gefährlichen Strudel? Den vielen unerbetenen, kostenlosen Ratschlägen. Den Stimmen der Riesen. Die Hanna ist im Heiligtum. Da geht die jedes Jahr hin. Und Hanna hat eine Zeit mit dem himmlischen Vater. Sie lässt sich ansprechen. Sie lässt sich reinreden in ihr Leben. Diesmal hört sie genau hin. Und das Wort vom Vater, das hat Kraft. Das hat Auferstehungskraft. Da heißt es, Zitat, da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Silo ist das Heiligtum. Also kein Futtersilo, sondern Silo ist das Heiligtum da. Gegessen und getrunken hatten. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde. Kennst du das auch? Du hast ganz, ganz große Nöte und Schwierigkeiten und du hirnst Tag und Nacht, wie das alles gehen könnte. Und einmal begegnet dir einer, der sagt, du, weißt du was, du bist doch Christ, oder? Ja, schon. Hast du schon mal gebetet? Hast du dich schon mal wirklich Gott mit allem anvertraut? Mal wirklich? Nicht nur zwischendrin beim Autofahren oder in der Küche? Hast du das alles mal Gott hingelegt? Und ich denke für mich selbst oft, Mist, schon wieder vergessen. Klar, da drehst du dich schon wieder um das eigene und wie Sorgen, wie wird das wert und was hast du alles schon mal erlebt und wie schlimm ist das und alles. Hast du dich schon mal vor den himmlischen Papa gestellt und geklagt und geschrien und geweint, geheult? ist ihm hingeknallt und gesagt, Vater, wenn du mich berufen hast, dann musst du jetzt ran. Auferstehungskraft, die lässt Totes zum Leben erwachen. Weiß ich, wie es dir geht, wie oft bin ich schon in lauter Sorgen und Ängsten vor bestimmten Situationen halb gestorben. Da war kein großes Leben da. Da habe ich manchmal gedacht, wenn das hier so weitergeht, dann entweder setze ich mich ins Auto und fahre ganz weit wohin, wo mich niemand findet, oder es ist mir gerade egal, Gesundheit hin oder her, wenn was passiert, ist mir gerade recht. Lässt Todes zum Leben erwachen, Hoffnungslosigkeit zum Schimmer der Hoffnung werden, Schwäche zur Entschlossenheit. Und die Hanna hat sich entschieden, sie hat eine Kraft bekommen, sie hat einen Weg gefunden, weg von der Hoffnungslosigkeit, raus aus dem Strudel, hin zu diesem Gott, der, wenn er sie lieb hat, die Kraft hat und haben muss, jetzt einzugreifen. Sie steht auf und sie überwindet die Grenzen aller liturgischen Formen und Richtigkeiten. Der Eli wird ihr das hinterher vorhalten, Mann, dafür gibt es den Gottesdienst. Sie überwindet die Grenzen dessen, was die Frommen so für richtig halten, was sie erwarten und was gar nicht geht. Die Hanna betet frei, sie schüttet ihr Herz aus, sie weint, sie klagt, sie schreit heraus, was in ihr ist. Das ganze Elend ihrer belasteten und gefangenen Seele, nennt Namen und Situationen, beschreibt Verletzungen. Und dann etwas, was mir schon oft geholfen hat, auch zu schweigen. Ich bin einer, der redet gerne. Aber zum Gebet, zu solch einem Gebet gehört auch, dass du schweigst. Das wird Gott mit dem Vater ganz alleine im Schweigen, in der Stille bist. Um Gott auch all das Unaussprechliche hinzuhalten. Ich würde mit dem Mund fusselig reden, wenn ich ihm das alles sagen müsste. Aber er sieht es, er weiß es. Und ich sage, Vater, erbarm dich. Erbarm dich, du siehst alles das, was in meinem Herzen ist. Du siehst, was in den Fässern ist und unter den Botenklappen. Vater, erbarme dich, erbarme dich. Schweigt, um Gott auch da all das Unaussprechliche hinzuhalten, um ihn hineinschauen zu lassen in die Abgründe, in die Fässer, die sie aufgemacht hat. Und unter die Bodenklappen, die so viel Schlimmes verbergen müssen. Oder glaubt ihr, sie hat keine, nicht so viele Fässer, wenn sie tagtäglich mit der Penina und diesen Kindern zu tun hat? Wenn sie sich selbst die Schuld gibt und klein macht und schuldig fühlt und nicht geliebt bei Gott? Wenn sie sich wirklich sagt, Gott, du hast vielleicht wirklich meinen Leib verschlossen. Was sind das alles für Fässer, für Bodenklappen, Bodenräume, die sie öffnen kann und geöffnet hat? Und dann setzt sie alles auf eine Karte und sagt, Vater, wenn du mich hier rausholst, wenn du mir ein Kind schenkst, dann soll dieser Herzenswunsch, dieses Kind, das soll dir gehören. Du sollst mein Ein und Alles sein. Ich gebe alles dran. Mach du, Vater. Ich finde, Hanna folgt damit der Stimme, dem Impuls des himmlischen Vaters. Und ich kann euch nur ermutigen, tut das auch. Lasst euch aufwecken, als Christinnen und Christen zu sagen, hast du es schon mit dem himmlischen Vater versucht? Ganz bewusst, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde, gerungen im Gebet, immer wieder dasselbe ihm hingeworfen. Und ich erinnere uns an den Jakob, der mit dem Engel ringt und der sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht los, bis ich eine Antwort habe, ein Versprechen, ein Wort, deinen Segen. Dieses Ringen ist nicht paar Sekunden.
Dieses Ringen ist ein Ringkampf mit Gott. Eine halbe Stunde, eine Stunde, darüber geht die Sonne auf, heißt es im Alten Testament.
Hast du schon mal eine Nacht gerungen mit Gott?
Ihm wird nicht langweilig, wenn du 10.000 Mal dasselbe sagst.
Aber dir wird es irgendwann gewisser, dass er dich hört. Und irgendwann spürst du, dass da ein Durchbruch ist. Und dass er da ist und dich liebt ohne Ende. Ringe mit Gott wie der Jakob.
Oder ich denke an Hiob, der sich nicht abhalten lässt von seiner eigenen Frau. Ach, sag doch Gott ab und sterb, da gibt's doch wichtigere Dinge. Es ist halt so, wie es ist, Mann. Da rettet dich keiner, guck sie doch an, ist alles weg, ist alles weg. Und menschlich hätte sie ja recht. Aber er hält fest, nein, 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 es gibt Gott. Und wenn alles die Bach runter ist, wenn alles weg ist, kein materiellen Güter mehr, das Haus abgebrannt, der Porsche gestohlen, das Auto kaputt gefahren, alles weg. Und noch krank und Schmerzen ohne Ende und kein Tag ohne Schmerzmittel. Und trotzdem, Gott, dich gibt es. Und weil es dich gibt, musst du reden.
Aber ihr wisst, es sind über 30 Kapitel, die er reden musste, bis der Vater antwortet. Ist so, irgendwann in den 40ern kommt die Begegnung mit Gott.
Ich lasse dich nicht, bis du mir Recht verschaffst und dich mir zeigst.
Und zum Dritten die Psalmbeter, was ich immer wieder genial finde, Psalm 73. Entschlossen, trotzig zu beten und dennoch bleibe ich Gott an dir. Ich verstehe vieles nicht. Vorhin hat es der Eckhart im Gebet angesprochen. Natürlich, absolut. Diese junge Fußballmannschaft in Thailand, ich verstehe es nicht, nein.
Dennoch bleibe ich stets an dir. Wo will ich denn hin? Soll ich mich denn in den Strudel zerren lassen und sagen, wie furchtbar das alles ist, wenn die Fahrräder da stehen von den Jugendlichen, von den Kindern und ich zerfließe in Tränen? Soll ich mich da runterziehen lassen? Soll ich da ins Wasser springen und ersaufen? Wem bin ich eine Hilfe? Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an, das weiß ich. Und ich wünsche es dir so sehr, dass du ein tiefes Vertrauen kriegst zu deinem himmlischen Vater. Dass du sagst, und ich ringe mit dir, weil ich weiß, dass es dich gibt. Und dass du es gut machst.
Vater, wenn du lebst, wenn es stimmt, dass dein Tod am Kreuz, und das Kreuz haben wir immer wieder vor uns, dass das ein Zeichen ist für deine ohne Ende Liebe, dein Zeichen für die ohne Ende Liebe, dann bin ich bei dir nicht vergessen. Dann hast du einen Plan, dann bist du jetzt da und dann musst du mich hören. Das ist meine Rettung.
Das Wesentliche an der Geschichte der Hanna, das ist nicht in erster Linie, dass sie am Ende das Kind kriegt. Das Wesentliche ist, dass sich Hanna vom himmlischen Vater rufen lässt, dass sie aufsteht und in die richtige Richtung geht. Und dass sie damit im wahrsten Sinne des Wortes Auferstehungskraft erlebt. Nämlich Auferstehen, klar, als Aufstehen, als Hochkommen aus dem Sessel des Selbstmitleids und der Kraftlosigkeit. Aber viel wichtiger, Auferstehungskraft als Sieg über das Dunkle.
Nimmst du es eigentlich ernst, was da steht? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Oder war das schon wieder nur Paulus, der ja sowieso oft abgedreht ist? Nimmst du das ernst, dass da einer ist, dem liegt es da dran, dich vom Weg abzubringen? Der dir den Vater austreiben will, der dir den Glauben zunichte machen möchte?
Geh doch nicht mit den Theologen dieser Zeit, geh mit Jesus, geh mit dem, der dieses wollt, dass dieses Wort entstanden ist. Stell dich da drauf.
Auferstehungskraft als Sieg über das Dunkle, das Böse mögliche Reaktion.
Und so kämpft die Hanna nicht gegen die andere Frau oder gegen die Umstände. Sie kämpft nicht auf der anderen Seite gegen sich selbst oder gegen Gott. Sie kämpft auch nicht um ihre eigene Ehre, um Genugtuung, um den eigenen Aufstieg in ihrer Familie. Es kippt nichts, es kippt überhaupt nichts ins Negative. Letztlich kämpft sie nicht mal um das Kind. Nein, sie sagt, Luther Zitat, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang. Sprich, Vater, es soll mir reichen, wenn du zu mir stehst. Es soll mir reichen, wenn du zu mir stehst. Ja, und erinnert euch, ich hätte es am liebsten Playmobil euch hingestellt. Ja, Penina, ihre 10 Kinder, nicht einmal der Mann stehen doch wirklich zu ihr. Ja, das ist ja typisch männlich zu sagen, ach Hanna, du hast doch mich. Hallo, du Mann, du Guter, weißt du, wie Frauen ticken? Vater, es soll mir reichen, wenn du zu mir stehst. Mein Herzenswunsch, dieses Kind, überlasse ich dir. Du, Vater, sollst gepriesen sein. Verstehst du, was das heißt? Wenn du in Not bist und nicht aus noch ein weißt, dann hast du im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Und du solltest jede gut anschauen. Der eine Weg ist sattsam bekannt, 1000-fach begangen. Seine Auswirkungen erleben wir 1000-fach, wenn wir Menschen begleiten, wenn wir ins Fernsehen gucken. Dann wird halt jemand erschossen oder vergiftet oder jemand kann nicht mehr. Aber auch den anderen mit Gott sollten wir uns gut anschauen. Nehmt das bitte wirklich gut auf. Mit dem himmlischen Vater geht es nicht gegen diese schlechte Welt. Der himmlische Vater besorgt dir kein Transparent für eine Demonstration gegen das Böse in dieser Welt. Und er stellt dir keine Panzer zur Verfügung, um die Linie des Bösen zu beackern. Dafür ist Gott nicht da. Es geht nicht gegen diese schlechte Welt, gegen Situationen und gegen Menschen. Mit dem himmlischen Vater geht es nicht, auch nicht um das, was ich will und haben will. Es geht nicht um das, was ich will und was ich haben möchte. Mit dem himmlischen Vater geht es auch um Befreiung von manchem Belastenden und auch um das, was ich brauche. Aber mit dem einen Ziel, lass mich spüren, dass du bei mir bist. Lass mich spüren, wer ich für dich bin, wer ich durch dich bin. Lass mich wieder spüren, wer ich bin in deinen Augen. Und dann will ich dich mit meinem Leben ehren. Mit allen meinen Herzenswünschen. Mit allem, was ich bin und habe, es soll um dich gehen, Vater. Ich habe es wie oft erlebt, dass es gar nicht anders geht. Als dass du einfach nur dich unter Gott stellst und sagst, Vater, mach du. Das ist ein Weg, der Loslassen lehrt. Das ist ein Weg, der inneren Frieden schenkt. Denn mittendrin bin ich gesehen von meinem himmlischen Vater. Und das ist das Allerwichtigste. Es wird nicht deswegen alles gleich gut, darum geht es doch gar nicht. Das ist doch völlig verkürzt. Es wird nicht deswegen alles gleich gut und vielleicht überhaupt nicht. Wir beten gerade im Hauskreis für eine Frau, die schwer an Krebs erkrankt ist. Und ihr Mann ist auch schwer an Krebs erkrankt. Und dann würde nur noch ein kleines Töchterlein zurückbleiben. Eine Riesennot. Aber die erste Not ist doch, dass das Leben der beiden Jesus gehört, dass da innerer Frieden ist. Wir beten um Heilung, wir beten, dass er sie errettet. Aber das Erste ist, dass der innere Frieden ist, dass es aufhören darf, zu opponieren gegen den eigenen Körper oder gegen Gott oder gegen Menschen. Was bringt das denn?
Und wie oft wissen wir, dass eine gesunde Seele so viel Kraft ausstrahlt für den Körper. Hannah hat am Ende nicht einfach auch Kinder, wie die andere. Die Hannah hat am Ende viel mehr. Sie hat Gott im Leben. Sie ist gesegnet, weil er sie sieht, weil er redet, weil er hört, weil er ihr Frieden schenkt und tiefes Glück. Und damit steht sie am Ende, wenn ich euch das vorstellen würde mit Figürchen, steht sie weit über der Penina und den Kindern und dem Elkana. Denn sie hat etwas mit Gott erlebt, was über all dem Klein-Klein des Alltäglichen steht. Was kann das für ein Segen sein, liebe Geschwister, wenn wir der Stimme Gottes in unserem Leben Raum geben, wenn wir ihn hineinreden lassen und wenn wir in seiner Kraft aufstehen, in die gute Richtung. Wir können Segensspuren ziehen und selbst Gesegnete sein. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.